Gestern Innenpolitik, heute Außenpolitik. Was kommt den Parteien in den Sinn, wenn sie die Bürger für die Bundestagswahl begeistern sollen? Die Welt ist offensichtlich in Unordnung, also lohnt ein Blick über den deutschen Tellerrand. Parteiencheck Außenpolitik, wer steht für was? Liebe Zuschauer, heute das Thema. Herzlich willkommen. Meine Gäste bei mir sind Christiane Hoffmann, die stellvertretende Leiterin des Berliner Hauptstadtbüros des Nachrichtenmagazins Spiegel, Stefan Fröhlich, Politikwissenschaftler und Professor für internationale Beziehungen an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Richard Hilmer, auch heute wieder unser Analyst, was die Wahlen angeht, Geschäftsführer von Policy Matters, Gesellschaft für Politikforschung und Beratung. Sie beraten unter anderem Parteien, Verbände und Unternehmen. Und schließlich Christoph von Marschall, diplomatischer Korrespondent der Chefredaktion des Tagesspiegels hier in Berlin. Ja, Frau Hoffmann, welche Rolle spielt eigentlich die Außenpolitik im aktuellen Wahlkampf?
Ja, doch eigentlich eine überraschend große, würde ich sagen. Also wir haben zwei Themen, die sich da in den Vordergrund drängen. Das eine ist natürlich die Türkei, der Umgang mit Erdogan, Erdogans Einmischung in den deutschen Wahlkampf und dann Russland, die Äußerung von FDP-Chef Lindner über Sanktionen aufheben, möglicherweise sich mit der Krim arrangieren, abfinden mit der Krim-Annexion. Das hat ja vor einigen Wirbel gesorgt und dann die Diskussion über Gerhard Schröders Engagement bei Rosneft. Das sind schon mal zwei relativ große, konkrete Themen und natürlich spielt die gesamte Weltlage, Sie haben das ja angesprochen, also Trump, Nordkorea, der Brexit. Das ist so das doch relativ vernehmliche Hintergrundrauschen, vor dem dieser Wahlkampf stattfindet und das sicher auch bei vielen Wahlentscheidungen eine Rolle spielen wird.
Dann bedanken Sie mir dabei. Es ist ja schon eine ganze Reihe von Themen angesprochen, die wir heute besprechen wollen. Herr Fröhlich, die Außenpolitik hat einen guten Lauf im Moment, was die öffentliche Wahrnehmung und auch den Wahlkampf angeht.
Ja, wobei ich schon differenzieren würde. Also ich teile die Einschätzung. Ich hätte zu Beginn des Jahres vermutet, dass es noch viel stärker ein Thema werden würde, die Außenpolitik, die außensicherheitspolitischen Themen, als wir wirklich große Sorge hatten, wie entwickelt sich das in den Vereinigten Staaten. Nicht unbedingt zum Besseren, wie wir heute wissen. Russland, vor allen Dingen die mögliche Achse oder Verbindung zwischen Trump und Putin. Die anderen Themen sind genannt worden. Das Phänomen und die Rechtspopulismus, das Thema Terrorismus, Anschläge etc. Ich finde insofern, ich sage deswegen differenzieren, weil ich glaube, dass in den Parteien tatsächlich da ein großes Bewusstsein für diese außen- und sicherheitspolitischen Themen da ist, eine große Sensibilität, größer als vielleicht in vergangenen Wahlkämpfen. Ich weiß nicht, in Umfragen habe ich das Gefühl, dass in der Bevölkerung das sehr schnell, nachdem man das Gefühl hat, es konsolidiert sich und es entwickelt sich so ein bisschen wieder, alles läuft in seinen Bahnen. Wenn man Umfragen sieht, dann scheint trotz allem nach wie vor, und das ist ja eigentlich immer so gewesen, die innenpolitischen Themen doch eine größere
Trotzdem,
Rolle zu spielen.
Herr von Marschall, der Satz, das Hemd ist uns näher als der Rock, der scheint zumindest, was die Themenauswahl jetzt, das Verhältnis Innen- und Außenpolitik nicht unbedingt zu gelten.
Ich glaube schon. Wir haben zwar sehr, sehr viele dringende außenpolitische Themen, die sind ja auch schon angesprochen worden, aber ich bin nicht so sicher, dass die Debatte über diese Themen sehr, sehr viel bewegt. Denn in der Summe sagen diese Themen Russland, Nordkorea, Trump, wir haben ein Problem. Überall Krise. Es gibt ja nicht hoffnungsvolle außenpolitische Themen, wo jetzt immer Frieden geschlossen wird oder wo sich was dynamisch nach vorne bewegt. Und das, glaube ich, wird bei vielen dann eben die Reaktion auslösen. Um Gottes Willens, alles so wahnsinnig gefährlich. Da halte ich lieber an dem fest, was wir haben. Das ist natürlich dann die Kanzlerin, die sich da relativ, also der kommt das zugute, dass wir so viele Krisenthemen haben. Und wir erleben gleichzeitig einen manchmal etwas verzweifelt wirkenden Versuch der Opposition, mit Außenpolitik zu punkten und dann Ressentiments abzurufen. Darf der Wehretat, der Verteidigungsetat steigen oder geht das dann gegen das Soziale? Und muss man sich nicht empört gegen Trump stellen? Da versucht man auch Emotionen abzurufen. Aber auf der anderen Seite, ich meine, wo sind denn Deutschlands Sicherheiten? Wo sind denn verlässliche Partner, wenn es nicht Amerika ist und Frankreich ist? Also ich habe den Eindruck, unter dem Strich bewegt sich da wenig. Einen Aspekt gab es, den hat Frau Hoffmann ja schon angesprochen, als Christian Lindner sich mit auf einmal zu viel Verständnis für Russland hervortat. Ich glaube nicht, dass ihm das gut bekommen ist. Auch da hat er vermutlich gedacht, das wirkt populistisch positiv. Damit kann er ein paar Leute rüberziehen. Aber nach meinem Eindruck wirkt das genau umgekehrt.
Hilmer, nun gibt es ja auch einen Datensatz der Wahlforscher über diese Frage. Wie wichtig ist den Wählern Außenpolitik oder außenpolitische Themen?
Sie ist sicherlich so wichtig wie bei keiner der letzten Mal nach der Wiedervereinigung. Denn eines ist den Bürgern insbesondere in den letzten Jahren klar geworden, dass eben Innen- und Außenpolitik eng miteinander verzahnt sind. Unsere positive wirtschaftliche Situation hat eben damit zu tun, dass sie in Deutschland in der Welt hervorragend dasteht. Und diese Position ist natürlich auch, das merken die Bürger schon, ein Stück weit gefährdet durch eben die Turbulenzen, durch eben die Krisen, die alle im unmittelbaren Umfeld Europas dann auch sind. Nordkorea ist ein bisschen weiter weg. Aber trotzdem, es ist natürlich extrem schwierig geworden, die Veränderungen in Amerika eben mit den möglichen Auswirkungen auf den Außenhandel. Das ist sicherlich ein wesentlicher Grund, warum Außenpolitik heute viel wichtiger ist als noch vor 4 oder auch 8 Jahren, wo Außenpolitik ja nach der Wirtschaftskrise durchaus eine gewichtige Rolle gespielt hat. Und es kommt natürlich ein Punkt noch hinzu, der fehlt ja noch bislang. Das ist Europa und das ist vor allen Dingen sozusagen die Außengrenzen Europas. Die Flüchtlingspolitik ist natürlich nach wie vor ein ganz brisantes Thema, ein schwieriges Thema. Aber es kommt natürlich noch mit hinzu und deshalb nicht zuletzt ist es für die Parteien relativ schwierig, sich außenpolitisch dann auch zu positionieren. Es gibt ja da auch durchaus Dissonanzen, die eben dann später bei den Koalitionsbildungen durchaus zur Sprache kommen.
Und was die Kompetenz angeht, hat die Regierung wie häufig bei diesen Fragen naturgemäß einen Kompetenzvorsprung?
Ja, das hat sie, wobei sich das jetzt ein bisschen auch verändert hat. Das ist ja ganz spannend. Wir haben ja einen neuen Außenminister, der sein Amt ganz anders interpretiert als sein Vorgänger und sehr pointiert auch Positionen bezieht. Das könnte noch ganz interessant werden. Zumindest wird sozusagen auch die Außenpolitik stärker als unterschiedliche Optionen wahrgenommen. Bislang war es eher so, dass es eben im Wesentlichen ein diplomatisches Spiel war, Zurückhaltung war gefordert. Das ist mittlerweile, der Ton ist etwas schärfer geworden.
Wir wollen einzelne Themen jetzt genauer beleuchten. Da fällt auf, dass es nicht nur um Länder geht, sondern auch um einzelne Personen, die diese Länder besonders prägen. Fangen wir mit der Türkei an, mit Erdogan und ein Blick in die Wahlprogramme, die in der Tat in außenpolitischen Fragen etwas spärlich zu Werke gehen. Union und SPD schreiben in ihren Wahlprogrammen bei aller Kritik an Erdogan keine Isolierung der Türkei. Die Linke will nichts tun, was Erdogan hilft. Die Grünen sind für mehr Einsatz für Demokratie und Menschenrechte in der Türkei. Die FDP bezeichnet die Türkei als unverzichtbaren Partner, will aber die Beziehung auf eine neue Grundlage stellen. Und die AfD sagt, Türkei raus aus der NATO und kein Geld für Ankara. Frau Hoffmann, wie sollen wir mit Erdogan, mit der Türkei von Erdogan umgehen?
Ich würde sagen, die entscheidende Frage ist der EU-Beitrittsprozess. Und da sind die beiden großen Parteien doch sehr nah beieinander. Bei allem, was wir von Gabriel hören, an klarer Kritik an Frau Merkel, mehr Kante zeigen gegenüber Erdogan, ist die SPD eben doch nicht bereit, den dann an sich konsequenten Schritt zu tun, um sich wirklich als eine Opposition zur Regierung zu Merkel zu positionieren. Und das würde heißen, den Beitrittsprozess beenden. Mhm. Das will Schulz nicht, das will auch Gabriel nicht. Insofern ist der Unterschied zwischen den beiden bestenfalls in der Tonlage und die
Das haben ja ähnliche Formulierungen sogar im Wahlprogramm.
Absolut. Und also diejenigen, die sich da ja klar anders positionieren, sind FDP und AfD. Die sagen, die gehört auch nicht in die EU, die Türkei, und wir sollten diesen Beitrittsprozess aufgeben.
Wenn wir gleich mal die Rolle des Kanzlerkandidaten der SPD da beleuchten, also der ja eigentlich grundsätzlich nicht anders tickt oder die SPD auch nicht anders tickt als die Union, die ja übrigens ja die Bundesregierung gebildet haben, im Wesentlichen auch die Türkei-Politik der letzten Jahre formuliert haben. Er sagt ja, die Kanzlerin ließe sich von Erdogan auf der Nase rumtanzen. Ist das ein Ansatz, der vielleicht beim Wähler verfängt?
Ja, könnte. Deutet natürlich in eine andere Richtung. Weniger nach dem Konsens, den Frau Hoffmann gerade angesprochen hat, der in der Tat gilt. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, Schulz ist von außen gekommen. Er ist kein Mitglied der Koalition gewesen. Und er ist natürlich insofern auch als Kanzlerkandidat jetzt der SPD, der sich von vornherein natürlich in einer Oppositionsrolle sah, in einer ganz anderen Position als der Außenminister und die anderen Koalitionsmitglieder. Und es war eigentlich zu erwarten, dass er sich hier sehr viel deutlicher, das hat er ja auch in anderen Fragen getan und positioniert, auch beispielsweise gegenüber Trump oder
das
anderen.
Das sind doch nur rhetorische Attacken. Das ist doch gar nicht
das
in der
ich
Sache.
Ja nicht, ist ja das habe ich ja nicht. Ja, das habe ich ja gar nicht damit sagen wollen. Das schließe ich auch nicht aus. Ich habe auch nicht gesagt, dass das mehr ist als Rhetorik. Aber natürlich, Sie müssen immer dann auch fragen, wie, das war ja die Frage, wie reagiert der Wähler darauf? Wie geht er damit um? Ich denke, dass die meisten tatsächlich es genau so eben nur einordnen und in letzter Konsequenz sehr wahrscheinlich einem Kanzler Martin Schulz auch nicht zutrauen würden, dass er jetzt die Türen vollkommen zumacht.
Aber es ist ja eigentlich auch, das ist ja die Position von Angela Merkel, gerade im Umgang mit solchen schwierigen Partnern wie Erdogan ja auch so etwas wie diplomatisches Fingerspitzengefühl gefragt. Da kann sie ja vielleicht gar nicht so sehr viel anders agieren, wie sie agiert.
Das ist überhaupt keine Frage. Ich meine, das hat natürlich einfach was mit der Flüchtlingsproblematik zu tun. Wir wissen ja, in welchem Korsett diese Koalition und natürlich auch die Kanzlerin steckt. Und ohne die Türkei, wir können jetzt sagen, und da spielt man natürlich auch auf Zeit, das wird sich vielleicht irgendwann beruhigen. Und wir hören ja in den vergangenen Wochen mehr und mehr die Flüchtlingsproblematik, Ägäisroute ohnehin, aber jetzt eben auch die Mittelmeerroute. Es kommt zwar mehr, aber Italien hat mit Libyen eben ein Arrangement getroffen, also die Flüchtlingsströme können vielleicht in irgendeiner Form eingedämmt werden. Was das für Auswirkungen haben könnte, darüber kann man jetzt nur spekulieren, dann irgendwann auf die Haltung gegenüber der Türkei, aber das mag dahingestellt sein. Im Moment braucht man sie, das ist das Signal aus dem Kanzleramt.
Erdogan hat ja durchaus auch fürsorgliche Attitüden. Er hilft den Türken in Deutschland beim Ausfüllen der Wahlzettel. Da hat er neulich gesagt, wen sie nicht wählen sollen, ja. SPD, Union und Grüne. Das wurde hier als Wahlkampfeinmischung, als unzulässige getan. Allerdings bei den Wahlen in der Türkei, Referendumsabstimmung, haben sich deutsche Politiker, wenn ich mich da richtig erinnere, auch nicht unbedingt zurückgehalten bei Äußerungen in Bezug auf das Wahlverhalten der Türken.
Ja, wir sehen eben eine Doppelmoral in der deutschen Außenpolitik, bei allen Themen im Prinzip. Und eigentlich sind die Unterschiede zwischen den Parteien nicht groß und man versucht irgendwie mit Emotionen zu punkten. Und Sie haben das eine Beispiel gerade genannt. Das ist ein kompletter Widerspruch. Als damals im April darum um das türkische Verfassungsreferendum ging, waren wir natürlich alle dagegen, dass Erdogan sich diese Vollmachten aneignen kann. Und dann haben einige eben auch ganz offen empfohlen, also Wahlempfehlungen den Türken gegeben, dass man dagegen stimmen solle. Und dazu passt die Empörung jetzt, wenn sich die Türken umgekehrt in Deutschland einmischen, dass das ein Riesenskandal sein soll, das passt halt nicht dazu. Und ähnlich ist das halt mit der Aufregung über Trump und Nordkorea, wo halt dann auch Leute meinen, wie auch unser Außenminister, man müsse mal in Zweifel ziehen, wer hier der größere Friedensgefährder sei, ob das der amerikanische Präsident oder Kim Jong-un der Diktator ist. Ich glaube nicht, dass sowas verfängt. Ich glaube, die Leute merken diesen Unernst und sind letzten Endes verstimmt. Wir haben ja sowieso eine etwas merkwürdige Situation, dass der Kanzlerkandidat, der nicht in die Regierung eingebunden ist, also eigentlich mehr Freiheiten hätte, der verhält sich ja wesentlich zurückhaltender in all diesen Fragen als der Außenminister, von dem man eigentlich erwarten müsste, dass er qua Amt etwas mehr Verantwortungsbewusstsein erkennen lässt. Nicht? Herr Schulz hat sich geweigert, das Thema Nordkorea zur Auseinandersetzung mit Frau Merkel zu machen, obwohl sein Außenminister, Parteifreund Sigmar Gabriel das versucht hat. Nicht? Und da merkt man einfach, das läuft alles nicht nach den gewohnten Regeln ab. Und gleichzeitig, glaube ich, sind sehr viele Leute doch nicht so davon überzeugt, dass man mit diesen Emotionen in der Außenpolitik punkten sollte und dass dahinter irgendein Konzept steht.
Die Art, wie Erdogan auftritt, auch gegenüber Deutschland auftritt, ein Blick in die türkische Geschichte hilft da, das passende Wort zu finden. Er wurde mit einem Sultan verglichen. Wie empfinden die deutschen Wähler eigentlich das Auftreten von Erdogan insgesamt gegenüber Deutschland, jetzt nicht nur durch seine sogenannte, oder ja, es war eine Wahlkampfeinmischung, aber auch sonst gab es ja durchaus eine ganze Reihe von Konflikten im letzten Jahr.
Also die Kritik ist deutlich, kommt in allen Umfragen auch deutlich zum Ausdruck. Nur ich glaube auch, die Deutschen haben ein gewisses Bewusstsein dafür, dass eben Erdogan tatsächlich nach wie vor, oder die Türkei zumindest, und sie wird nun mal regiert von Erdogan, nach wie vor wichtig ist, ein wichtiger Partner, gerade im Hinblick auch auf die Flüchtlingspolitik, im Hinblick auf die Krisen im Nahen Osten. Das bremst dann auch die Reflexe ein wenig. Und ich glaube schon, dass da ein gewisses Verständnis auch dafür da ist, dass eben auch hier Diplomatie angesagt ist und nicht eben harsche Reaktionen, die zwar im Moment dann ganz nachvollziehbar sind, wenn es eine Chance gäbe, damit eben wirklich die Dinge, die ziemlich unerträglich sind, zu erreichen, eben die festgesetzten Reporter, die Journalisten, auch zum Teil eben deutscher Herkunft oder sogar nur deutscher Nationalität, die wieder frei zu bekommen, das wäre sicherlich ein bisschen was anderes, aber ich glaube, die Hoffnung teilen auch wenige Bundesbürger. Ich glaube sogar umgekehrt, dass auch die hier lebenden Türken deutscher Nationalität sich nicht so ohne weiteres von Erdogan in irgendeine Richtung drängen lassen. Denn erstens bleibt ja dann nicht mehr sehr viel übrig, wenn all die Parteien, die er genannt hat, nicht wählbar sind. Und zum anderen, glaube ich, ist ihnen schon bewusst bei allem Verständnis dafür, wie sie im Verfassungsprozess abgestimmt haben. Hier sind sie in Deutschland und da wissen sie schon, das sind ihre Arbeitsplätze, das ist ihre Situation. Hier wird ihr Leben maßgeblich bestimmt, nicht in der Türkei. Und deswegen glaube ich, bevor sie irgendeine Minderheitspartei, die völlig irrelevant sein wird, wählen werden, werden sie sich schon nochmal einen Kopf machen und versuchen eben nochmal zu überlegen, was ist für sie.
Vor allen Dingen auch Wähler für Rot-Grün gewesen, in erster Linie, die Türken, die hier in Deutschland leben.
Vor allen Dingen SPD,
ja. Ich glaube, dass die Verhafteten sogar sozusagen Opfer des deutschen Wahlkampfs sind. Denn solange hier dieser Überbietungswettbewerb, hau den Erdogan, da ist, ne, keiner darf sich da irgendwie eine Blöße geben, eine Flanke offen lassen, in möglichst tough zu sein gegenüber Erdogan, solange ist die Situation natürlich für die Verhafteten vollkommen aussichtslos. Das wird man, wenn dann, überhaupt erst nach den Wahlen angehen können, auf diplomatischen Wegen. Bis dahin wird sich
das... Ist das Dilemma der deutschen Türkei-Politik? Also einerseits gegen die Menschenrechtsverletzungen...
Mich irritiert natürlich jetzt ein bisschen zu sagen, dass wir nur auf Erdogan einhauen.
Ja, gibt schon Grund
dazu. Ja gut, ich meine, er gibt ja nun wirklich Anlass dazu. Und ich würde sagen, es ist, wenn, dann würde ich es eher seine Reaktion. Und irgendwann, ich glaube sogar in der Bevölkerung, auch das haben Umfragen gezeigt, eine Reaktion, die hervorgerufen wurde hier durch die in der Politik, in der Bundesregierung, die von der Politik auch erwartet worden ist, in der Bevölkerung mehrheitlich erwartet worden ist, dass man jetzt endlich irgendwann auch mal Flagge zeigt und gegenüber Erdogan sagt, also bis hierhin mal sagen und nicht weiter. Wir wissen, es gibt trotzdem diese Grenzen, aber ich würde das also anders herum eigentlich sehen und viele, denke ich, habe das oft in Gesprächen auch erlebt, auch in persönlichen Gesprächen, war der Eindruck eigentlich, wann reagiert man hier irgendwann mal auf das, was Erdogan sich so herausnimmt an Einmischung? Und ich finde insofern, dass er eine umgekehrte Entwicklung.
Aber Merkel hat dem eben nie nachgegeben. Sie hat immer, ihre Taktik war immer nicht provozieren lassen. Und dass sie jetzt doch ihre Tonlage so deutlich verschärft hat, da würde ich schon sagen, das ist dem Wahlkampf geschuldet.
Wir sind halt aber sowieso ein Tanker in der Außenpolitik, nicht? Also Krimkrise, nicht? Das beginnt alles 2014. Das dauert ein komplettes Jahr, bis sich das in Umfragen überhaupt niederschlägt. In den ersten Monaten ist noch immer, Russland ist nicht schuld oder man muss mehr Verständnis haben. Und dann dauert es 1 bis 1,5 Jahre. Und auf einmal haben wir ein völlig anderes Stimmungsbild. 80% der Deutschen meinen, dass Moskau schuld ist und dass Moskau kein vertrauenswürdiger Partner ist. Und so ähnlich habe ich das mit der Türkei erlebt. Am Anfang waren das Sticheleien und ach, der macht doch selber nur Wahlkampf. Ach, der muss ein Referendum gewinnen. Man hat lauter Ausreden gefunden, warum man nichts tun muss. Und als dann die Masse dieser Provokationen und Rechtsbrüche zu groß wurde, dann kippt's halt irgendwann. Also der Faktor Zeit plus die Vehemenz. Dasselbe erleben wir gerade mit Polen, nicht? Am Anfang haben wir halt auch die 1,5 Jahre, 3/4 Jahre ist das jetzt her, seit die PiS, diese nationalpopulistische Partei, die Wahl gewonnen hat. Und am Anfang haben wir auch immer gesagt, na, wird schon nicht so schlimm kommen. Aber jetzt erleben wir, wie die Bundesregierung auf einmal die Position wechselt und sagt, wir müssen wesentlich schärfere Maßnahmen ergreifen zusammen mit der EU. Und ja, ich
aber den Wahlkampf geschuldet auch.
Ja, da fällt sozusagen das Zeitraster mit dem Wahlkampf zusammen. Wenn das Krim-Beispiel stimmt, dass so etwas 1,5 Jahre dauert, bis die öffentliche Meinung sich bewegt, zwar sichtbar bewegt, dann ist halt jetzt sozusagen das Pech, wenn ich jetzt Christiane Hoffmanns Argumentation folge, dass das nur mit dem deutschen Wahlkampf zusammenfällt, wie man die Türkei betrachtet. Oder eben jetzt bei Polen ist es eben auch 1,5 Jahre her.
Lassen Sie uns auf ein Thema, das mit der Türkei eng verbunden ist, Flüchtlinge kommen. Da gibt es einen Gipfel mit afrikanischen Staaten, zusammen mit Frankreich, Spanien, Italien und Deutschland. Angela Merkel hat davon berichtet, man will in afrikanischen Transitländern, gemeint ist Niger und Tschad, sozusagen Asylanträge vorprüfen, ob es sich sozusagen überhaupt lohnt, für diese Menschen weiter nach Europa zu kommen. Martin Schulz sieht das ähnlich. Er redet von europäischen Anlaufstellen in Afrika. Das sind jetzt Äußerungen
aus dem Wahlkampf. Frau Göring-Eckardt, die Spitzenkandidatin der Grünen, sagt er, gegen Abwehrfront, gegen Flüchtlinge jetzt nicht mehr im Mittelmeer, sondern mitten durch Afrika. Christian Lindner im Wahlkampf sagt, er möchte einen Dreiklang haben von individuellem Asylrecht, Artikel 16a, einer neuen Rechtssetzung für Kriegsflüchtlinge und einer qualifizierten Zuwanderung, also Stichwort Zuwanderungseinwanderungsgesetz. Da geht es vor allen Dingen um Arbeitsmigration, die AfD, alle illegalen Einwanderer zurück nach Afrika ab dem 1. September. Sie ist für die Schließung der Mittelmeerroute. Das kommt möglicherweise zu spät, diese Forderung, weil sie faktisch ja schon dicht ist. Und das Grundrecht auf Asyl soll mindestens auf den Prüfstand, sagt die AfD. Alexander Gauland, der Spitzenkandidat, sagt, das individuelle Asylrecht sei eine Überkompensation unserer schwierigen Vergangenheit. Frau Hoffmann, mit welchen Vorschlägen ist das Flüchtlingsproblem am besten in den Griff zu bekommen?
Also erstmal zwei Bemerkungen dazu. Zum einen ist ja auffälligerweise die Union die einzige Partei, die ein Afrika-Konzept in ihrem Parteiprogramm hat, die sich speziell mit Afrika beschäftigt. Und die Kanzlerin hat das ja auch schon seit längerem klargemacht. Afrika ist für sie ein Schwerpunkt und das ist dann in dem Sinne natürlich auch nur glaubwürdig, wenn man dem auch breiteren Raum gibt im Parteiprogramm. Und dass die Grünen sich jetzt in dieser Libyen-Frage profilieren, da glaube ich, da haben die tatsächlich einen Punkt. Das wird ihre Klientel auch ansprechen. Denn das ist natürlich ein furchtbares Dilemma und eine sehr, sehr schwierige Frage. Und dass sie dort dieses totale Abschotten anprangern und sagen, in einem Land wie Libyen können wir nicht dasselbe machen, was in der Türkei schon fragwürdig war, nicht bei den Zuständen in Libyen. Das ist, glaube ich, im Sinne der Grünen sehr, sehr konsequent. Ich finde das sehr spannend, dass jetzt im Wahlkampf zum ersten Mal diese Frage des Asylrechts oder der Asylanlaufpunkte außerhalb von Europa wirklich zum Thema wird. Denn diese Frage hätten wir schon lange diskutieren müssen. Sie ist eigentlich nur konsequent, wenn man sagt, wir müssen Europa so abschotten, dass wirklich niemand mehr reinkommen kann, stellt sich die Frage, welchen Sinn noch unser Recht auf politisches Asyl macht. Und dann muss man natürlich konsequenterweise sagen, das müssen wir dann außerhalb von Europa in irgendeiner Weise gewährleisten, dass Menschen politisches Asyl beantragen können. Aber die praktisch ist das ja überhaupt nicht vorstellbar und durchdacht, wie das
funktioniert. Gut, da will ich gleich dann ansetzen. Die Kanzlerin und der Kandidat sind sich da ja einig, wie ich es gerade zitiert habe. Asylverfahren mitten in der Wüste, Tschad und Niger gehören zu den ärmsten Ländern der Erde. Ist das überhaupt realistisch, diese Überlegung, das dorthin zu verlagern?
Also wenn, dann ist es nur realistisch, wenn man das entsprechende Personal vorhält und eben mit der entsprechenden Unterstützung der Europäischen Union. Daran gibt es keinen Zweifel und darüber wird ja in Brüssel auch nachgedacht, an einer entsprechenden Aufstockung eben, ob das Europol ist, Frontex etc. Anders lässt sich das natürlich nicht regeln. Ansonsten denke ich, sollten wir differenzieren, auch hier wieder und spiegelt so ein bisschen wieder die Diskussion, die wir eben auch hatten, also die Zeitverläufe und die Abläufe. Natürlich hätten wir damit früher beginnen können, aber ich glaube, es geht ja nicht um eine totale Abschottung. Natürlich sehen wir, dass auch die Kanzlerin längst eine Trendwende seit 2015, seit dem Höhepunkt sozusagen der Flüchtlingskrise, stillschweigen, kann man fast sagen, und so allmählich auf leisen Sohlen vollzogen hat. Und das ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass die Stimmung in der Bevölkerung, dass das natürlich, wenn wir hier von außenpolitischen Themen sprechen, dann müssen wir ja klar und deutlich sehen, also innere und äußere Sicherheit, Sie haben das vorhin angesprochen, gehören untrennbar miteinander zusammen. Und die Frage der Anschläge und die Flüchtlingsproblematik ist eine, auch in Umfragen, die ganz offensichtlich die Bevölkerung bewegt. Und dass es da einen Konnex und einen Zusammenhang gibt, ist auch klar. Deswegen ist auch nur konsequent zu sagen, wir müssen irgendetwas nicht nur zum Schutz der Außengrenzen tun, sondern wir müssen auch in der Region, im Nahen und Mittleren Osten, in der Sahelzone, in Afrika, da wo die Leute herkommen, wir müssen dort etwas tun. Wir müssen es nicht nur kontrollieren, sondern wir müssen sehen, dass wir die Situation dort, das sagt sich so schön, das tun wir seit vielen Jahren, stabilisieren. Wie wir das tun, das können wir nicht alleine. Und das ist nicht allein mit Entwicklungshilfe und mit Geldern getan. Darüber sind wir uns alle.
Dafür gibt es aber auch einen Begriff Fluchtursachenbekämpfung. Das lässt sich relativ leicht in den Mund nehmen. Das heißt, den Ländern helfen, in Afrika auf wirtschaftlich, sozial auf eigene Füße zu kommen. Das ist eine Aufgabe für Generationen.
Ja, das zeigt auch ungefähr das Niveau generell dieser außenpolitischen Debatten. Man flüchtet sich in irgendwelche Formeln, wo man sagt, naja, darüber denken wir ja nach. Nur das sind alles überhaupt keine Abhilfen für einen Moment. Und generell haben wir in Deutschland eine Stimmung, in der man immer nur darüber redet, was alles nicht geht. Die Bürger wollen aber wissen, was geht. Und Deutschland ist getrieben in diesen ganzen Debatten. Egal, ob das jetzt um die Fragen geht, ob wir diese Prüfpunkte in Afrika einrichten, das sind ja nicht deutsche Ideen. Das haben uns die Franzosen und Italiener aufgedrängt. 2015 hat der Mainstream in Deutschland behauptet, man kann Grenzen nicht mehr sichern, es sei denn, man würde massenhaft auf Flüchtlinge schießen. Völliger Unsinn. Das haben uns die Länder auf der Balkanroute vorgemacht. Man kann Grenzen schützen, ohne auf Menschen zu schießen. Es geht. Dann wird behauptet, man könne den Strom über das Mittelmeer nicht einschränken, es sei denn nur zu irgendwelchen völlig inhumanitären Maßnahmen. Und gleichzeitig klagt man darüber, dass 2.000, 3.000, 4.000 Menschen ertrinken und findet das unerträglich. Ja, dann muss man das Schlepperunwesen stoppen. Das geht. Wenn man will, geht das. Aber in Deutschland sind wir immer nur dabei, diese Geht-gar-nicht-Debatten zu führen. Und das ist ein Dilemma des deutschen Wahlkampfs. Also sozusagen dieser Widerspruch zwischen Theorie und Praxis, die uns andere vorführen. Dann kommt eben ein neuer französischer Präsident und sagt, ich mache das jetzt einfach mal. Ich probiere das. Und der kann ja scheitern. Das kann ja sein. Aus meiner Sicht muss man nicht immer sagen, geht nicht, sondern man muss diese Vorschläge so anpassen, dass sie verantwortbare Politik werden. Das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Und da gibt die deutsche Wahlkampfdebatte den Bürgern und Wählern sehr, sehr wenig Hilfestellung, wie das zu verstehen
ist. Ich nehme jetzt trotzdem ein Wort von Ihnen gerade auf. Die Bürger wollen wissen, was geht. Der Wähler will wissen, was geht. Herr Hilmer, was will er denn wissen in Sachen Flüchtlinge? Das ist ein Thema, das ihn bewegt. Was soll passieren? Was sollen die verantwortlichen Politiker tun, um mit dem Thema Flüchtlinge zurechtzukommen, um es in den Griff zu kriegen, wie auch immer?
Ja, da ist die Bevölkerung auch in sich ein bisschen widersprüchlich und diese Widersprüche sind in allen Parteien erkennbar. Also auch bei den Grünen ist es nicht so, dass eben alle diese Willkommenskultur, die grenzenlose, völlig befürworten würden. Es gibt schon eine mehrheitliche Stimmung für eine Begrenzung des Zustroms. Also insofern hat die Kanzlerin, und das ist ja auch die Position der SPD, dass man eben sozusagen die Entwicklung von 2015 in der Form nicht mehr akzeptieren will. Das Problem ist, es ist eben, Sie haben es ja erwähnt, ein sehr komplexer Prozess, das zu stoppen. Das ist nicht unbedingt wahlkampftauglich. Es ist ein sehr emotionales Thema. Insofern ist es wahrscheinlich auch ganz in Ordnung, dass es im Wahlkampf nicht die herausragende Rolle spielt, obwohl es von den Problemen, die die Bürger eben äußern, nach wie vor das wichtigste Problem ist. Und es ist natürlich auch das Problem, von dem eine Partei insbesondere profitiert, eben die AfD. Das ist sozusagen ihr Lebenselixier. Sie steht und fällt mit dieser Problematik. Insofern ist es langfristig sicherlich auch für die innenpolitische Situation schon wichtig, hier ein Konzept zu finden, das eben trägt, das eben verschiedene Dinge miteinander kombiniert. Es gibt ja da Vorschläge, es gibt im Übrigen ja auch Erfahrungen in Spanien, die Jahrzehnte zurückliegen. Spanien ist noch ein bisschen näher an dem afrikanischen Kontinent als Italien und Griechenland und hat eben eine sehr harte, allerdings eben auch auf dem Verhandlungswege kompromissbereite Linie gefahren und war damit durchaus erfolgreich. Also ich denke, das könnte durchaus dann auch beispielgebend sein, wobei das Ganze sicherlich heute ein bisschen profunder ist, denn die Situation ist eine andere. Wir leben in Internetzeiten, in digitalen Zeiten. Da sind die Entfernungen einfach nicht mehr so riesig und man kann sich eben sehr schön vorstellen, das ist ja auch durchaus planbar, wie man dann eben von Nigeria, von Äthiopien auf dem schnellsten, sicherlich nicht sicheren Wege nach Europa gelangt.
Ein weiteres Thema, USA unter besonderer Berücksichtigung des Präsidenten Donald Trump. Kurzer Abriss der Wahlprogramme, die Union, Bekenntnis zur herausgehobenen Partnerschaft mit den USA, die SPD, USA bleiben Deutschlands engster Partner außerhalb Europas, die Partnerschaft weiter stärken, das ist fast ähnlich, ebenso die FDP, transatlantische Partnerschaft, Kernbestand liberaler Außenpolitik. Wegen Trump soll es allerdings keinen Anti-Amerikanismus in Deutschland geben. Für die AfD ist die USA wichtigster Bündnispartner. Ja, Frau Hoffmann, die Grünen stehen zum westlichen Bündnis, kritisieren aber ziemlich heftig Donald Trump. Die Linken finden das westliche Bündnis nicht so gut. Aber einiges, was Trump zum Beispiel zum Freihandel gesagt hat, Stichwort TTIP, das finden sie nicht schlecht. Wie ist die Gemengelage in Bezug auf unseren wichtigsten, ich nehme jetzt mal die etablierten Parteien, die Staatstragenden, zu unseren wichtigsten außereuropäischen Partnern? Wie ist das denn?
Ja, ich würde wieder sagen, an sich ist der Konsens sehr groß. Der Freihandel ist natürlich tatsächlich ein Streitpunkt. Aber sonst, abgesehen davon, und da wir Rot-Rot-Grün ja nicht wirklich im Angebot haben werden, glaube ich, dass doch zwischen den Parteien, die zur Regierung zur Verfügung stehen, da keine so großen Unterschiede sind. Bisschen anders ist es ja bei dem Thema, das eng mit Trump verbunden ist, nämlich Rüstung. Bei diesem sicherheitspolitischen Thema, das hat ja die SPD sehr vehement versucht, zum Wahlkampfthema zu machen. Sie hat auch eine Formulierung in ihrem Programm, die letztlich das 2%-Ziel der NATO in Frage stellt. Sie will Friedenspartei sein. Mir scheint, also ich finde das ja sehr positiv, dass da mal versucht wird, ein bisschen auch einen Unterschied aufzubauen und zu streiten. Ich fürchte aber, dass das letztlich nicht wirklich gezündet hat. Und ich nehme nicht wahr, dass das Thema noch so virulent wäre. Das wissen Sie besser, wie das in den 80er Jahren gewesen ist, dass es jetzt gelingt, Merkel sozusagen als die Rüstungskanzlerin darzustellen oder als jemanden, der da das nur das tut, was Trump möchte. Das war ja der Versuch der SPD. Mein Eindruck ist eher, dass die Deutschen gerade angesichts der Weltlage an sich der Meinung sind, dass es nicht ganz falsch ist, die Bundeswehr besser auszurüsten und dass sich da so ein bisschen auch die öffentliche Meinung wandelt.
Dass das Thema da auch nicht so zündet, was die SPD da tut. Jetzt ist es ja so, Schulz unterstellt der Kanzlerin ja, sie wolle dieses 2%-Ziel, das heißt 2% unserer Wirtschaftskraft, des sogenannten Bruttoinlandsproduktes, soll in die Rüstung gesteckt werden. Das wären jährlich 30 Milliarden mehr, das ist ein ganz schöner Batzen. Die Kanzlerin sagt ja, ich will auf das Ziel hin 2%. Das sei ja auch ein Beschluss, an dem zum Beispiel der damalige Außenminister Frank-Walter Steinmeier auch beteiligt war. Sie sagt ja nicht, ich bin für 2% und Schulz sagt, ich bin gegen 2%. Dann wäre die Sache ja klar. Wie wird diese Diskussion ausgehen jetzt im Wahlkampf? Ist das ein Thema, das mit der die SPD punkten kann?
Es ist ein Thema, mit dem man potenziell punkten kann. Aber man müsste es, glaube ich, dann ehrlicher machen. Man müsste den Leuten, also wenn ich die SPD wäre, ich versuche und würde die Leute überzeugen wollen, dann müsste man auch sagen, ja, auch wir haben früher für das 2%-Ziel gestimmt. Wir haben uns in internationalen Absprachen mit der NATO dafür ausgesprochen. Aber wir sehen das heute anders. Das ist nicht mehr so unbedingt nötig. Und dann kann man ja so argumentieren. Aber so wie es die SPD macht, zu behaupten, dass das Problem erst da sei, seit Trump Präsident sei. Ich meine, warum?
Das stammt von Obama, glaube ich, diese Forderung.
Viel älter. Das haben wir schon 2004.
Aber ist
das
Obama schon, hat es auch
jeder amerikanische Präsident
auf die Tagesordnung gestellt.
Diese Forderung nach einem fairen Lastenteilung, die ist Jahrzehnte alt. Die ist nicht neu. Nur, dass wir uns in anderen Prozentzahlen bewegen. Ich meine, um das mal zu sagen, hätte uns 1989 oder davor im Kalten Krieg jemand versprochen, wir kommen mit 2% hin. Wir hätten alle gejubelt. So billig kann man Sicherheit haben. Damals haben wir 4% ausgegeben, ohne dass sich irgendjemand darüber beschwert hat. Nicht? Jetzt geben wir 1,1% aus und regen uns darüber auf, dass wir selber zugestimmt haben, dass es 2% sein sollen. Warum erhöhen wir denn? Wir erhöhen doch nicht, weil Donald Trump Präsident geworden ist und das fordert. Wir erhöhen, weil es im Osten Kriege gibt. Putin, die Krim, das sind die Gründe, warum wir den Verteidigungsetat erhöhen. Und der wird nicht auf 2% erhöht werden. Es ist aber, man muss sich halt politisch dazu bekennen und man muss die Bundeswehr besser ausrüsten. Ist ja schon gesagt worden. Also alle sehen doch, dass die Gewehre nicht schießen, die Hubschrauber fliegen nicht, wir haben keine Transportkapazität. Von den Panzern steht die Hälfte in der Werkstatt. Das geht so nicht. Natürlich braucht man mehr Geld. Deutschland schwimmt in Steuereinnahmen. Man kann das verantwortlich machen. Und das letzte Argument, wir sind die Nation auf der Welt, die am meisten vom freien Warenverkehr profitiert. Wir sind der Nutznießer, dass es sichere Handelswege gibt. Und natürlich kann man sagen, es ist schön, wenn die anderen das bezahlen und wir sind die Nutznießer. Aber ein bisschen als viertgrößte Wirtschaftsmacht der Erde sich beteiligen, das ist ja nur so abwegig auch nicht.
Und auf diese Unebenheit sind ja jetzt andere, zum Beispiel Donald Trump, auch gekommen. Herr Fröhlich, der Politik wird personalisiert, wird an Personen festgemacht. Aber muss man nicht gerade im Verhältnis zu den USA deutlich trennen zwischen der Partnerschaft, die ja alle wünschen eigentlich mit den USA, die fortgesetzte Partnerschaft, und der Person Donald Trump?
Ich denke, das tut man und das hat die Kanzlerin vom ersten Tag angetan und eigentlich auch die Koalition dann sich zu eigen gemacht. Denn wir haben keine Alternative, wir haben keine Wahl und wir können ja doch feststellen, dass zumindest, auch wenn viele ja dazu neigen, ihn sozusagen in eine Reihe zu stellen mit den Erdogans und Putins dieser Welt. Aber wir reden trotzdem von unterschiedlichen Systemen. Und es gibt irgendwo doch noch ein Korrektiv in den USA. Es gibt nicht nur einen Kongress, sondern es gibt auch eine sehr kritische eigene republikanische Partei, die ihn ja ohnehin nur aufs Schild gehoben hat und die seiner mehr und mehr überdrüssig wird. Also ich bin immer noch nicht davon überzeugt, dass er unbedingt auch diese 4 Jahre übersteht, so wie die Verhältnisse im Moment sind, wie sie sich darstellen. Also insofern ist es richtig, dass wir das tun, dass wir ihm sozusagen davon ausgehen müssen, zunächst einmal, dass Trump, obwohl wir da vorsichtig sein müssen, denn die Stimmung im Lande ist extrem polarisiert. Eben, und es gibt die Anhänger. Ja, nicht? Also wir sollten das auch nicht unterschätzen, was in der Gesellschaft in den letzten 10, 15 Jahren ist ein anderes Amerika als vor 2 Jahrzehnten. Daran gibt es überhaupt keinen Zweifel. Aber dennoch haben wir allen Grund, darauf zu hoffen, dass eben am Ende die Kontinuität und eben Trump, ich würde mal sagen, so wie wir das bei Bush Junior dann auch getan haben, sozusagen eine Verirrung der Außenpolitik oder eine Aberration der amerikanischen Außen- und Sicherheitspolitik. Vielleicht landen wir da irgendwann bei Trump auch, das werden wir sehen. Aber es gibt überhaupt keine Alternative dazu, aufgrund ökonomischer Verflechtung und gleichermaßen wie eben der sicherheitspolitischen nach wie vor.
Wenn die Kanzlerin darauf achtet, dass da Bad Guys und Good Guys auseinandergehalten werden. Hilmar, aber wie sehen die Menschen die USA? Inwieweit beeinflusst Donald Trump auch unser USA-Bild?
Also ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, dass eben Trump jetzt nicht nur, man soll es nicht überpersonalisieren, es ist eben auch Ausdruck einer unheimlich tief gespaltenen Gesellschaft. Und mit dieser Gesellschaft werden wir noch eine ganze Weile zu tun haben. Insofern wird uns das auch, selbst wenn Trump die anstehenden 3 Jahre nicht oder 3,5 Jahre nicht im Präsidentenamt überstehen sollte, immer noch eine Weile begleiten. Was die Friedenspolitik insgesamt oder eben die Relevanz auch von Verteidigungsausgaben betrifft, also wir hatten ja eine Wahl, die ist noch nicht so lange her, 2002, wo auf einmal so aus dem Nichts heraus dann dieses Thema auf einmal durchaus wahlentscheidend war mit dem aufkommenden Irak-Konflikt, wo dann auf einmal die eben doch sehr friedliebenden Deutschen, Frieden ist für die Deutschen ein unheimlich hoher Wert aus der Geschichte heraus resultieren. Wenn dieses sozusagen in Frage gestellt ist, ist es schwierig. Ich glaube, eines ist auf jeden Fall deutlich und das wird die Situation auch verändern. Das Bewusstsein, dass Europa wichtiger ist, dass Europa, nicht nur Deutschland, sondern Europa mehr tun muss für sich selbst, für seine Stabilität, für seine Stärke auch. Ich glaube, das ist gewachsen. Wir haben erst kürzlich auch eine Umfrage durchgeführt zur Wahrnehmung von Europa nach dem Brexit. Und die Bereitschaft zur Stärkung Europas, zur Stärkung des Zusammenhalts ist enorm gestiegen, gerade in Deutschland, weil Deutschland sozusagen dann gemerkt hat, wir sind abhängiger als andere von der Stabilität in der Welt. Wir können sie alleine mit Sicherheit nicht herstellen. Ein gewichtiger Faktor dafür ist Europa. Deswegen denke ich, wird das eine große Rolle spielen. Allerdings ist das auch kein Wahlkampfthema, denn für Europa stehen nur alle Parteien. Also da gibt es kaum einen Dissens, vielleicht bei der AfD, aber ansonsten ist das ein Thema, das alle vereint.
Lassen Sie uns noch ein Thema ansprechen. Russland, auch hier wieder ganz besonders natürlich hervorgehoben, eine Person, Wladimir Putin. Einige kurze Kostproben aus den Wahlprogrammen. Die CDU ist für einen Dialog mit Russland und Umsetzung des Minsker Abkommens. Ganz kurz in 2 Sätzen. Minsker Abkommen, was besagt das?
Da geht es um die Ostukraine und es geht darum, dort erstmal einen Waffenstillstand zu erreichen, dann Waffen zurückzuziehen, Wahlen durchzuführen und letztlich das Gebiet zurückzuführen in die Ukraine, aber mit weitgehenden separatistischen Rechten.
Davon sind wir noch ein ganz schönes Stück entfernt. Die CSU hat ja den Bayernplan, den nutzt sie natürlich vor allen Dingen für innenpolitische Fragen, in dem Fall aber auch für die Außenpolitik. Sie sagt nämlich anders als die CDU, dass zusätzlich zu dieser Umsetzung des Minsker Abkommens eine Rückführung der Sanktionen kommen muss, ein sogenannter flexibler Abbau der Strafmaßnahmen, wenn es bei Minsk Fortschritte gibt. Die SPD fast identisch, könnte man sagen, hat bei der CSU abgeschrieben oder die CSU bei der SPD. Sie ist auch für Dialog und eine differenzierte Anwendung von Sanktionsmechanismen, sobald es diese Fortschritte gibt. Eine schrittweise Aufhebung der Sanktionen, sagt die SPD. Die Linke, ganz klar, Konfrontationspolitik mit Russland ist fatal gegen die Sanktionen. Die Grünen wollen an den Sanktionen festhalten. Die FDP, die Sanktionspolitik soll weitergehen. Interessant ist, wenn Herr Lindner sagt zur Krim, das sei ein dauerhaftes Provisorium, müsste nach dieser Logik ja auch die Sanktionspolitik dauerhaft sein. Die FDP ist trotzdem für den Dialog und die AfD fordert ein Ende der Sanktionen, weil Herr Gauland argumentiert, die Krim kommt nie wieder zurück zur Ukraine. Wladimir Putin wird dieses Wahlprogramm aufmerksam gelesen haben. Wie wird er reagieren, Fröhlich?
Ja, ich meine, die Positionen sind eigentlich hier in dieser Frage relativ klar. Sie haben es gerade gesagt und zusammengefasst heißt das also, Union und Grüne sind diejenigen welchen, die hier sozusagen die Parteien repräsentieren, die sagt, da haben wir völkerrechtlich das Problem nach wie vor mit der Krim und deswegen müssen wir auch vielleicht aus Glaubwürdigkeitsgründen daran festhalten, also Sanktionen aufrechterhalten. Und dann haben wir die Phalanx der anderen Partei, die demgegenüber sagt, wir müssen, man kann ja auch beides haben, Sanktionen und trotzdem, das machen wir ja Dialog, das praktizieren wir ja so oder so vom ersten Tag an mit Putin. Und wir versuchen allmählich zu deeskalieren und auch bei den Sanktionen allmählich diese eben aufzuweichen. Das sind die Positionen und es ist völlig klar, welche Position Herrn Putin lieber ist. Und dass er natürlich hier bei der Union und bei den Grünen vor allen Dingen auf Granit beißt. Das ist bis jetzt zumindest so. Ob das anhält, ist eine andere Frage. Es gibt ja auch im Unionslager durchaus
Sie
Stimmen
ja, schon, für eine Aufweichung. Minsk haben Sie ja gerade kurz erklärt. Da muss es Fortschritte geben, denn wir entnehmen ja diesen Äußerungen der Wahlprogramme, dass das die Voraussetzung ist für fast alle Parteien außer AfD und Linke, dass es zu einer Normalisierung des Verhältnisses zu Russland kommt. Welche Chancen haben diese Fortschritte?
Ich glaube, man muss da differenzieren. Keine der Parteien bezieht sich eigentlich auf die Krim-Sanktionen, weil die Krim-Sanktionen sind gar keine schweren Wirtschaftssanktionen. Die stören Russland gar nicht wirklich. Und die ganze Diskussion wird nur geführt über die Sanktionen, die sich auf den Minsker Prozess beziehen. Und da hat Christian Lindner interessanterweise genau das Gleiche gesagt, was die SPD und die CSU fordern, was aber seine Partei explizit nicht fordert in ihrem Wahlprogramm. Und er glaubt übrigens auch, dass ihm das genützt hat, weil er die Stimmung der Deutschen so einschätzt, dass sie nach wie vor so russlandfreundlich sind, dass sie und vor allen Dingen dafür sind, Wirtschaftsbeziehungen zu entwickeln, dass sie eher für eine Aufhebung der Sanktionen sind. Der Minsker Prozess ist wirklich in einer Sackgasse. Da gibt es seit mindestens anderthalb Jahren überhaupt keine Fortschritte. Es gibt weiterhin eine militärische Auseinandersetzung und die Sanktionen haben da offenbar bestenfalls einen Stillstand bewirkt, dass der Konflikt sich nicht ausgeweitet hat, aber sie führen überhaupt nicht dazu, dass dieser Konflikt sich entschärfen lässt und es wird dort, und das hat keine der Parteien auch nur ansatzweise im Angebot, ein Neudenken geben müssen. Man wird so, entweder man akzeptiert, dass man einen eingefrorenen, schwelenden Konflikt hat, wenn man ihn wirklich lösen will, wird man einen völlig neuen Ansatz oder einen völlig neuen Anlauf nehmen müssen, aber das hat niemand überhaupt im Programm.
Jetzt ist Macron relativ neu gewählt. Nehmen wir jetzt mal an, die Kanzlerin bleibt Kanzlerin, wie es im Moment aussieht, Stand heute. Ist das dann auch eine Möglichkeit, dann nochmal diesen neuen Anlauf zu nehmen, um diese verfahrene Situation zu überwinden? Man darf ja auch nicht vergessen, Russland richtet im nächsten Jahr die Fußball-Weltmeisterschaft aus. Da will man ja vielleicht auch nicht eingerahmt sein durch einen schwelenden Konflikt.
Ja, der Konflikt ist zu tief und zu kompliziert, als dass der sich in einem Jahr lösen und wahrscheinlich nicht mal abmildern ließe. Macron macht uns etwas sehr Interessantes vor, sowohl gegenüber Putin als auch gegenüber Trump. Er trifft sich mit denen, aber hält die dann auf Distanz. Also er schafft es zu sagen, ja, ich rede mit denen, ich bin nicht verschlossen, aber ich mache da einen festen Händedruck und einen Händedruck so, dass der immer auf Meter Distanz bleibt und mache auch verbal sehr, sehr klar. Also Macron hat gesagt, keine Sanktionslinderungen, wenn Russland sich nicht bewegt. Er hat ganz eindeutig Putin als den Hauptschuldigen benannt und an dem es auch hängt, ob es eine Annäherung gibt. Und da kann man dann nur sagen, wie Christian Hoffmann das erklärt hat, dann wird eben nichts passieren. Und ich sehe noch aus einem anderen Grund, warum wahrscheinlich nichts passieren wird, was wir in Deutschland immer ein bisschen unterschätzen. Also wir halten ja diese ganzen Gasverträge mit Russland für eine großartige Sache und etwas Abmilderndes. Der Widerstand gegen diese neue Pipeline im Norden in Europa wächst. Also wir gelten sozusagen als die Verräter in Deutschland an den Energieinteressen anderer europäischer Partner.
Polen, Baltikum vor allem.
Polen, Baltikum, aber nicht nur. Und das wird in Deutschland ein bisschen unterschätzt, dass nicht überall in Europa die Sicht so ist, wie die Deutschen sich selber sehen, dass das was sehr Friedensbewegtes sei, dort den Handelskontakt und den Energiekontakt zu suchen. Und das wird es auch erschweren, in dem Verhältnis zu Russland voranzukommen. Also ich halte es für viel wahrscheinlicher, dass es der eingefrorene Konflikt bleibt. Man ist nicht 100%, aber das wäre meine Erwartung, dass eher wir es mit eingefrorenen Konflikten mit Russland weiter zu tun haben werden.
Herr von Marschall hat vorhin gesagt, da hat sich im Laufe der 2 Jahre, seitdem dieser Konflikt in der Ukraine, in der Krim eskaliert, ist da auch im Meinungsbild der Deutschen etwas geändert. Wie lässt sich das erklären? Wie ist das vor sich gegangen?
Da gab es einen ganz klaren Punkt, wo die Stimmung eindeutig gekippt ist. Das war der Absturz der holländischen Maschine. Da ist die Stimmung doch sehr eindeutig dann gegen die Positionierung Russlands in diesem Konflikt dann ausgegangen. Es gibt natürlich immer noch durchaus unterschiedliche Meinungsbilder. Aber es ist eben, dass das Erkennbare, was das Vertrauen in die verschiedenen Staaten anbetrifft, haben wir es ja tatsächlich mit einer Äquidistanz zurzeit zu tun zwischen Russland und USA. Deswegen glaube ich, also was eben auch Macron ja derzeit will, eben diese Distanz so ein Stück weit zu beiden Partnern. Europa wird sich stärker auf sich selbst konzentrieren, orientieren, ob das in der Verteidigungspolitik ist, ob das auch in der Rechtspolitik sicherlich sehr kompliziert, in der Flüchtlingspolitik. Aber das könnte zumindest eben diesen Prozess, der notwendig ist, auch ein Stück weit befördern. Es wird die Konflikte weder eben in der Ukraine noch eben das Verhältnis zu USA in irgendeiner Weise verbessern, aber...
Wir müssen an dieser Stelle schon Schluss machen. Die 45 Minuten sind vorbei. Thema Außenpolitik im Wahlkampf. Ein Thema haben wir nicht betrachtet, das den Wahlkampf überlagert, obwohl ja Martin Schulz gesagt hat, da will er kein Kapital draus schlagen gegen die Bundeskanzlerin. Sie haben es vorhin einige Male angesprochen. Nordkorea, liebe Zuschauer, das Thema ist so wichtig und möglicherweise so dramatisch, dass Phoenix morgen einen eigenen Themenabend zum Thema Nordkorea und Kim Jong-un anbieten wird. Und in diesem Rahmen gibt es auch eine Phoenix-Runde mit dem Titel Kalkulierte Provokation, das Spiel Nordkoreas mit dem Feuer. Bleiben Sie bei uns.